Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt im Kontext geht's um Maßnahmen gegen Fälschungen. Fälschen ist ein großes Geschäft. 250 Milliarden Dollar Umsatz macht die globale Pirateriewirtschaft jedes Jahr. Viel zu reden gab in den letzten Wochen das Abkommen ACTA, das diesem Treiben mit internationalen Rechtsstandards entgegenwirken will. Doch ACTA sorgt seit Wochen für Aufregung, besonders die Bestimmungen zum geistigen Eigentum im digitalen Umfeld. Ist ACTA ein demokratiefeindlicher Vertrag, der der Überwachung jedes Einzelnen Tür und Tor öffnet? Verliert das Internet seine Freiheit? Unter der Leitung von Raphael Zinder diskutieren Nicole Pfister-Fetz. Sie ist Vorstandsmitglied von der Swiss Culture und Geschäftsführerin der Autorinnen und Autoren der Schweiz. Weiter der Zürcher Immaterialgüterrechtler Christian Laux und der grüne Nationalrat Balthasar Glättli, ein prononcierter ACTA-Gegner.
In den letzten Monaten gab es in ganz Europa große Demonstrationen, vor allem in den neuen EU-Staaten, gegen das ACTA-Abkommen, das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, das Handelsabkommen gegen Fälschung und Piraterie. Können Sie diese Aufregung rund um dieses ACTA-Abkommen nachvollziehen? Christian Laux.
Ich kann die Aufregung nachvollziehen. Wir haben heute eine Situation, wo Rechtsinhaber sagen, ihre Rechte seien sehr, sehr wichtig. Und das Resultat dieses Anliegens ist sicher dieses ACTA-Übereinkommen. Wir haben gleichzeitig die Bevölkerung und Nutzer, die haben Anliegen, insbesondere eben auch bezüglich Privatheit. Und dort sehen viele Leute, auch ich, Probleme.
Nicole Pfister, wie sehen Sie diese Aufregung? Können Sie die verstehen?
Also verstehen ist vielleicht etwas viel gesagt. Ich kann sie nachvollziehen. Es ist so, dass aus der Sicht der Kunstschaffenden sind viele Themen in ACTA angesprochen, die eben die Ängste aufzeigt, was den Internetbereich angeht und die urheberrechtlichen Fragen. Und in diesem Sinne wird das auch aufgegriffen in den Protesten. Und in diesem Sinne kann man es auch nachvollziehen, dass diese Proteste kommen. Sie haben aber letztendlich nicht nur mit ACTA zu tun, sondern sind übergeordnet.
Nachvollziehen diese Proteste, Balthasar Glättli, Sie können die bestimmt nachvollziehen.
Ich konnte sie soweit nachvollziehen, dass ich teilweise dabei auch teilgenommen habe, wobei ich nicht alle Aspekte gleich bewerte. Also beispielsweise bin ich nicht einer jener Kritiker, die sagt, alles muss immer gratis verfügbar sein. Ich sehe die Situation der Kulturschaffenden und ich kann aber gleichzeitig auch die Anliegen jener Menschen teilen, die sagen, wenn das am Schluss darauf hinausläuft, dass die Privatsphäre geschädigt wird und das quasi als weniger wichtiges Rechtsgut angeschaut wird als die Durchsetzung von Urheberrechtsansprüchen, dann stimmt für mich die Balance nicht mehr. Aber ich sehe umgekehrt, dass es nicht dabei bleiben kann, wie das der Bundesrat sieht in seinem Bericht zum Stand quasi des Urheberrechts, dass man einfach sagt, es gibt gar kein Problem, das sehe ich nicht so.
Sie haben das Stichwort Privatsphäre erwähnt, ein wichtiges Stichwort in diesem ACTA-Abkommen. Der Schutz der Privatsphäre wird ja an mehreren Stellen im ACTA-Abkommen garantiert. Schutz der Privatsphäre, Schutz eines fairen Gerichtsverfahrens, auch der Datenschutz wird mehrfach erwähnt. Gleichwohl, wenn man die Kritik an ACTA ein bisschen genauer anschaut, diese Kritik, die geht ja mittlerweile in der Schweiz von der Piratenpartei über die Grünen bis zu CVP und FDP, die ist mittlerweile sehr breit abgestützt. Auf einem Flugblatt von einer Anti-ACTA-Demonstration, da wird beispielsweise ACTA bezeichnet als Handelsabkommen getarnte Einführung drakonischer Überwachung und Bestrafung der Verbreitung immaterieller Güter. Die Bürgerrechte würden massiv eingeschränkt. Das sei ein intransparentes, demokratiefeindliches Abkommen, liest man da. Was halten Sie von dieser Argumentation?
Da sind verschiedene Punkte drin. Ich möchte den Punkt der Privatsphäre zunächst aufgreifen. Auf die Transparenz kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Privatsphäre ist ein Gut, das ist umgeben von einer feinen Membran. Man kann sie selber durchbrechen und Wert hat sie nur, wenn sie von außen nicht durchbrochen werden kann. Jetzt stellt das ACTA-Abkommen Möglichkeiten zur Verfügung, die Privatsphäre zu durchbrechen. Und die Frage ist immer, wer das tun kann. Bisher haben wir das Verständnis, dass nur Gerichte in Strafverfahren dies tun können. Und es besteht die Befürchtung, dass auch in anderen Verfahren oder sogar außerhalb eines Gerichtsverfahrens die Privatsphäre durchbrochen werden kann. Und das muss sorgfältig diskutiert werden, damit wir verstehen, wie eben und unter welchen Voraussetzungen diese Membran der Privatsphäre durchbrochen werden darf.
Überall wird ja betont, ACTA ändere nichts an der Schweizer Rechtslage. Ich habe auch gelesen, ACTA ändere nichts beispielsweise am EU-Recht. Das heißt, diese Befürchtungen, dass der Staat das stärker in die Privatsphäre der Menschen eingreifen würde, wären, wenn die bisherige Rechtsordnung garantiert ist, eigentlich völlig unbegründet.
Ich würde gerne gerade hier noch anknüpfen. Es ist denkbar, dass man später hört, vor dem Tische las man es anders. Ich bin nicht überzeugt, dass es keine Gesetzesänderung gäbe, wenn man das ACTA-Abkommen 1:1 umsetzt. Wenn man jedoch sagt, wir ratifizieren das ACTA-Abkommen und bleiben bei der geltenden Gesetzeslage in der Absicht, eben, wir erfüllen das Abkommen so, dann ist natürlich auch das Problem geringer. Also die Umsetzung ist ganz entscheidend.
Wegen der Umsetzung hätte ich sehr gern einen Vertreter des Instituts für geistiges Eigentum hier am Tisch gehabt. Das Institut für geistiges Eigentum hat diesen Vertrag mit ausgehandelt seit 2008 in 11 Verhandlungsrunden. Das Generalsekretariat des EJPD, des Justiz- und Polizeidepartements, hat den Vertretern des IGE verwehrt, hier an der Debatte teilzunehmen. Da merkt man, wie viel Sprengstoff da auch drin ist, wie groß die Verunsicherung auch ist, im Departement Sommaruga wirklich Stellung zu nehmen für oder gegen dieses Abkommen, das man ja eigentlich mit ausgehandelt hat. Bleiben wir noch bei dieser Kritik der Einschränkung der Bürgerrechte. Wenn Sie den Vertragstext gelesen haben, und Sie haben ihn gelesen, Balthasar Glättli, ist dieser Verdacht begründet aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht ist er nicht unbegründet. Ich bin selbst ja nicht Jurist, da nützt es nichts, wenn ich den Vertragstext 100-mal lese, aber ich stütze mich da auch auf juristische Gutachten, einerseits auf juristische Gutachten, die im Auftrag der Grünen Fraktion auf europäischer Ebene gemacht wurden, und andererseits auf die Stellungnahmen auch von Amnesty International, der entsprechenden Zuständigen für Rechtsfragen. Und sie behaupten, dass eben die Begriffe, so schön sie für mich als Nicht-Jurist klingen, nicht immer dem gebräuchlichen Vokabular von definierten internationalen Abkommensbegriffen entsprechen. Also dass man beispielsweise von Fair Process spricht, das heißt, tönt ganz gut, ein fairer Prozess, das, was wir eben in einem Strafverfahren erwarten, aber der eigentlich gültige Begriff, der in internationalen Abkommen definiert ist, wäre Due Process. Also das heißt, es ist nicht der gleiche Begriff, er tönt zwar schön. Meine Frage ist natürlich, wird da eine Fassade aufgebaut, gewissermaßen ein Potemkinsches Dorf an Rechtsstaatlichkeit. Wenn ich jetzt nicht einfach den Generalverdacht quasi zum Programm machen will, dann müsste ich sagen, okay, schauen wir nach. Wo können wir schauen, wie das gemeint ist? Das könnte man nur in den entsprechenden Verhandlungsprotokollen. Die müssten eigentlich zu den Materialien gehören, zur Auslegung des ACTA-Abkommens. Diese Verhandlungsprotokolle sind im Gegensatz aber zum Abkommen selbst immer noch nicht veröffentlicht und können deshalb auch nicht herbeigezogen werden zur Interpretation des Textes.
Aber wie ist es denn grundsätzlich bei den Verhandlungen zu solchen Staatsverträgen? Sind da die Protokolle der Verhandlungen wirklich immer öffentlich? Ich denke es nicht.
Das ist nicht, also erstens mal finde ich die Kritik, die darüber sich mokiert, dass diese Verhandlungen quasi nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, die finde ich überzogen. Solche Verhandlungen finden nie in der Öffentlichkeit statt. Eine Teilkritik dagegen ist sehr berechtigt. Auf europäischer Ebene gibt es Vorschriften, wann das Parlament oder bestimmte Kommissionen informiert werden müssen über solche multilateralen Abkommen. Das Abkommen wurde trotz mehrfachen Begehrens der entsprechenden Stellen des Europäischen Parlaments nicht herausgegeben, erst quasi eigentlich auf Schweizer Druck. Das Gleiche gilt auch in der Schweiz. Also in der Schweiz ist für mich immer noch nicht klar, ob diese Verhandlungen eigentlich rechtlich gültig begonnen wurden, weil es immer heißt, bei einem solchen Abkommen muss die Außenpolitische Kommission informiert werden über den Verhandlungsauftrag. Das ist meines Wissens zu spät passiert. Aber wenn man einen Text macht, jetzt unabhängig vom Vorgehen, der so unklar ist, dass er der Interpretation Interpretation bedürftig ist, dann muss man diese Verhandlungsprotokolle sehen, sonst müsste man nachverhandeln.
Der Text selber, der ist ja schon recht lange öffentlich, seit über einem Jahr ist er online auf der Seite des Instituts für geistiges Eigentum. Da finde ich es eigentlich auch ein bisschen verwunderlich, dass diese Proteste sich jetzt seit Februar erst entzündet haben. Die Erklärung von Bern hat die entwicklungspolitische Organisation hat auch seit geraumer Zeit ein Dossier zu den Problemen Generika oder Saatgut auf ihrer Homepage zur Verfügung. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass erst jetzt dieser Protest entstanden ist, wo der Text eigentlich schon lange bekannt ist. Haben wir eigentlich hier nur eine importierte, in Anführungszeichen, Revolte vor uns?
Also ich muss da die Piratenpartei, die ja diesen Protest vor allem eigentlich an die Öffentlichkeit gebracht hat, in Schutz nehmen. Sie waren schon lange auch in Gespräch mit dem Institut für geistiges Eigentum. Auch dort, dieses muss ich in Schutz nehmen. Es hat in der Schweiz, soweit das möglich war, bei den Verhandlungen frühzeitig informiert, verschiedene Kreise frühzeitig informiert. Was man sagen kann, ist, dass die Medien diese Proteste erst quasi breit aufgenommen haben, nachdem sie vor allem in Deutschland und in osteuropäischen Ländern so gross auf der Straße waren im Zusammenhang mit der Ratifizierungsfrage.
Nicole Pfister?
Wobei man schon sehen muss, also dass ich denke, gerade wenn man das Stichwort Piratenpartei nimmt, also es ist natürlich aus diesem Zusammenhang, wie diese Proteste entstanden sind, natürlich schon sehr fragwürdig, weil es eben, und da komme ich nochmals darauf, meines Erachtens eben letztendlich nicht wirklich nur um das ACTA-Abkommen geht, sondern um diese Ängste, die in der Luft stehen, die diesen Diskussionsbedarf auch benötigen, den man hat in all diesen Fragen. Und gerade bei der Privatsphäre, es geht ja da, wenn man auch die Piratenpartei da zitiert, die ich mich schon frage, ist ein klarer Gegner des Urheberrechts, also das muss man auch mal sagen, ist es schon so, Privatsphäre ist das eine, aber man spricht auch immer von der sogenannten berühmten Freiheit. Und das ist natürlich die Frage, was bedeutet denn Freiheit in diesem Bereich? Und es ist, glaube ich, auch ganz klar, dass jetzt von Urheberseite nie jemand hinterfragt, man will den privaten Zugang zum Internet verbieten, auch nicht über das ACTA-Abkommen, sondern es geht da viel mehr um den gewerblichen. Wir müssen auch darüber reden, dass es um den gewerblichen illegalen Nutzen geht und nicht um den privaten Nutzen. Also das muss man klarstellen und eben auch um die Frage, was Freiheit bedeutet. Und für uns ist ganz klar, Freiheit bedeutet den Nutzen, den Zugang zu haben zu den Informationen, aber eben nicht in jedem Fall unentgeltlich, wenn es um urheberrechtlich geschützte Inhalte geht.
Ich denke, Sie betonen richtigerweise, Nicole Pfister, dass es hier um die gewerblich-kommerzielle Nutzung geht von gefälschten Produkten, von Imitationen und so weiter. Ich finde zum Beispiel das Video der Gruppe Anonymous, das im Internet zirkuliert, finde ich völlig überzogen. Ein Beispiel, das dort erwähnt wird, ist, ich lerne im Kochkurs ein Rezept für ein Tofu-Hühnchen. Ich teile das übers Internet mit jemandem und dann bin ich schon kriminell. Ein anderes Beispiel dort ist, ich will mit meinem Laptop im Gepäck irgendwo in ein anderes Land einreisen. Der Zollbeamte nimmt meinen Laptop auseinander und scannt ihn, ob ich da nicht irgendwelche urheberrechtsverletzenden Dinge in diesem Laptop drin habe. Da frage ich mich manchmal bei dieser ganzen Aufregung, die jetzt entbrannt ist, ist das ein Verschwörungsszenario oder ist das wirklich fundierte Kritik? Nicole Pfister.
Also eben, ich denke, das sind wirklich diese Ängste, die da geschürt werden und man muss auch dazu sehen, also es werden Beispiele genannt, die jetzt schon zum Teil, wenn Sie Beispiele heranziehen, also auch von Negativbeispielen, die sind ja jetzt schon passiert. Also die sind nicht passiert, weil das ACTA-Abkommen eingeführt wurde, sondern weil heute gewisse Rechtsgrundlagen es erlauben, gewisse Dinge zu tun.
Also von ich bin auch keine,
also wir haben jetzt zum Beispiel, es gibt dieses Beispiel, das Sie genannt haben, Herr Glättli, das mit der ETH, mit der Verfügungstellen von Texten auf der ETH-Internetseite, also auf der internen Internetseite. Und hier ist es, die Kläger haben sich auf das Urheberrecht gestützt, das heute in Kraft ist und nicht auf das ACTA-Abkommen. Deshalb ist es auch ein bisschen fragwürdig, wenn man dann sagt, das hat mit dem ACTA-Abkommen zu tun. Das hat eigentlich nichts mit dem ACTA-Abkommen zu tun, sondern mit unserem Urheberrecht. Und hier sind die Mittel da, solche Klagen einzureichen. Es ist, ich meine, wie gesagt, ich bin keine Juristin, da kann man einen Juristen fragen, aber es ist tatsächlich so, die meisten Beispiele genannt werden, das sind Dinge, die jetzt ohne das ACTA-Abkommen genannt werden. Und die Frage ist dann schon, will man da einem Unmut Luft geben, der eben allgemein in der Luft schwelt, aufgrund eines Beispiels wie jetzt das ACTA-Abkommen.
Also man muss eigentlich zwei Ebenen wirklich trennen. Einerseits haben wir die urheberrechtlichen Fragen, die in der Schweiz vom durch die Revision des Urheberrechtsgesetzes am 1.7.2008 vorerst einmal beantwortet wurden. Wir haben dort eine klare Rechtslage. Wir haben jetzt dieses ACTA-Abkommen, das internationale Standards in der Bekämpfung von Fälschungen vereinheitlichen soll, die Rechtsdurchsetzung harmonisieren soll zwischen den einzelnen Staaten. Aber in diesem ACTA-Abkommen drin sind ja auch sehr viele Kann-Bestimmungen. Überall wird gesagt, diese und jene Bestimmung gilt nur, soweit das nationale Recht das vorsieht. Also alle mit der Verhandlung befassten Instanzen sagen immer, da wird niemandem fremdes Recht übergestülpt. Die nationale Gesetzgebung wird davon nicht berührt. Jeder Staat hat seine eigene Maschinerie, um die Gesetze zu verabschieden. Und da besteht für die einzelnen Staaten, denke ich, ein gewisser und ziemlich großer Spielraum, Christian Laux.
Das ist so, und das betrifft das Argument der Transparenz. Wenn ein Staat Freiheit hat, ein Abkommen umzusetzen, dann ist natürlich der Vorwurf der Verhandlungsprotokolle weniger berechtigt. Dann geht es nachher darum, wie der Staat begründet, was er dann tut. Und das ist ein interner Prozess, und dort muss er nach Maßgabe der nationalen, jetzt in unserem Fall schweizerischen Regeln, transparent sein. Die anderen Punkte, die Sie erwähnt haben, der Drang nach Harmonisierung, der besteht offenbar, sonst gäbe es dieses ACTA-Abkommen nicht. Es ist aber richtig, dass die Fälle, die wir heute erleben, auf geltendem Urheberrecht abstellen. Und insofern ist es richtig, dass da noch mehr im Raum stehen muss, als nur jetzt eben dieses ACTA-Abkommen. Also bereits mit dem geltenden Recht muss schon irgendwo eben ein Unwohlsein bestehen. Und Unwohlsein, das ist meine Analyse, ist vorhanden. Wir haben eine Tendenz, in den öffentlichen Raum zu gehen einerseits, und andererseits ein starkes Bedürfnis der Kulturindustrie, die Urheberrechte und andere Immaterialgüterrechte zu schützen. Und da gibt es irgendwo einen Graben dazwischen. Und der nicht juristisch vielleicht geschulte Mensch sagt sich, ich verstehe diesen Unterschied nicht und warum hier so radikale Unterschiede bestehen. Und jetzt ist es sehr wenig vorteilhaft, wenn die eine oder die andere Seite vom Graben sehr, sehr laute Positionen aufbaut. Das verstärkt nämlich das Unwohlsein und reduziert die Möglichkeit, eine sinnvolle Lösung zu finden. Verstehen wir nochmal, es ist berechtigt, dass es ein Urheberrecht gibt oder ähnliche Immaterialgüterrechte. Künstler oder auch erfolgreiche Kulturproduzenten könnten sonst weniger gut ihre Inhalte vermarkten. Denken wir an Madonna, sie braucht das. Es gibt andere Kulturproduzenten, die könnten auch ohne Urheberrecht oder Ähnliches auskommen. Und hier muss man eine Flexibilität verständlich machen. Die Flexibilität ist vorhanden im Recht.
Ihre Bemerkung, gewisse Kulturproduzenten könnten ohne Urheberrechte auskommen, da schnellen die Hände in die Höhe. Balthasar Glättli?
Also ich finde, es ist ganz wichtig festzuhalten, meine Position ist nicht eine, die sagt, das Urheberrecht braucht es nicht, das ist etwas Überkommenes. Ich möchte zum Schutze jetzt der Piratenpartei, der unterstellt wurde, sie sage, kategorisch Urheberrecht sei irgendeine Geschichte aus den letzten Jahrhundert, sagen, das ist auch nicht unbedingt ihre Position. Ich teile nicht 100% die Piratenposition, aber sie sagen auch nicht einfach, das sei passé. Die Frage ist, mit welchen Mitteln es umgesetzt wird. Ich habe genau aus dieser Fragestellung heraus im Nationalrat jetzt einen Vorstoß eingereicht, der den Bundesrat auffordert, eben zu zeigen, welche Möglichkeiten man sich vorstellen kann, um Kulturschaffende weiterhin angemessen zu entschädigen, in diesen neuen Rahmenbedingungen, die wirklich neue Rahmenbedingungen sind, ohne dass man quasi die Privatsphäre der Nutzenden ungebührlich in Beschlag nimmt.
Und das heißt, ich denke, eine Revision des Urheberrechtsgesetzes, also einfach, unter stärkerer Berücksichtigung der digitalen Welt, ja, digitalen Umfelds.
Die Geschichte geht ja so, dass das eigentlich schon mal aufgebracht wurde. Es gibt einen Bericht auf ein Postulat von Frau Sauri, und dort hat der Bundesrat kurz gesagt nichts anderes bilanziert, als es besteht kein Bedarf. Und ich finde, das ist die falsche Reaktion, selbst wenn man heute vielleicht meinen könnte, ich tue es nicht, es besteht kein Bedarf. Selbst dann besteht perspektivisch ein Bedarf, und man weiß, dass man nicht in einer kurzen Zeit eine solche Revision aufgleisen kann. Also muss man nach neuen Modellen suchen, aber aus meiner Sicht nicht im Bereich Enforcement, sondern im Bereich Compensation. Also nicht Zwang zur Durchsetzung, sondern Kompensation der entgangenen Aufwände.
Christian Laux hat vorhin die Kreativwirtschaft, die Kreativindustrie erwähnt. Und da sind wir ja wirklich voll in diesem Spannungsfeld geistiges Eigentum drin. In der ganzen Debatte rund ums Internet und die Urheberrechte gibt es ja eigentlich dann, diese Debatte ist völlig geprägt von Klischees. Da ist einerseits die böse, meistens US-amerikanische Kulturindustrie, die alle Rechte für sich behalten will und ein Maximum an Geld aus der Welt herauspressen will. Andererseits der böse Pirat, der im Internet möglichst gratis, möglichst viele Inhalte abzapfen will. Und von den Künstlern spricht man da eigentlich meistens nicht. Man spricht vielleicht von eben von Madonna und von den Top Ten. Man vergisst aber, dass die weniger bekannten, vielleicht lokalen, vielleicht einheimischen Musiker ebenfalls mit diesem Problem der, sagen wir, vergütungsfreien Downloads konfrontiert sind. Aus Ihrer Sicht, Nicole Pfister, als Geschäftsführerin des Verbands Autorinnen und Autoren der Schweiz, welche Gedanken machen sich Ihre Mitglieder und Ihr Verband in diesem Zusammenhang?
Also das Problem ist, glaube ich, man muss es ein bisschen noch aufrollen, etwas allgemeiner. Das Problem ist, dass diese Fragen sind sehr komplex. Und es braucht hier einen großen Diskussionsbedarf. Und man muss auch ehrlich sein, die meisten Künstler, Einzelkünstler, sind überfordert auch mit der Fragestellung. Deshalb müssen wir auch auf Verbandsebene diese Fragestellungen angehen. Wir sind überzeugt, dass, also ich glaube, das Urheberrecht, auch so wie es in der Schweiz ist, ich glaube nicht mal, dass es wahnsinnig große Veränderungen braucht, abgesehen davon, dass sogar im analogen Bereich nicht alles so ist, wie es sein sollte, also gemäß auch im Vergleich zum europäischen, zu europäischen Seiten. Und wenn Sie dann eben, ich finde, man muss da eben auch den Juristen mal zur Aufklärung bitten, wenn Sie eben von Madonna sprechen und von den großen amerikanischen Produzentenfirmen, da muss man auch mal den Unterschied machen und vielleicht auch ein wichtiger Teil. Und das ist eben das Stichwort, das wir immer sagen, wir müssen eben aufklären. Es ist eben die Privatsphäre, ist ein schöner Begriff. Ich habe vorhin noch den Begriff Freiheit hineingebracht. Aber sind wir doch ehrlich, es geht auch darum, dass die Leute nicht verstehen, warum sie dafür bezahlen sollen. Und das ist doch ein, das ist eigentlich, glaube ich, der Hauptkernpunkt. Und deshalb braucht es hier eben eine große Aufklärung. Auch was bedeutet es eben, die künstlerischen, urheberrechtlich geschützten Werke eben nicht kostenlos zu kriegen. Also das, da braucht es Aufklärung. Es passiert auch, es gibt Projekte von Verwertungsgesellschaften wie Respect Copyright, die sind gut, das reicht aber nicht.
Wir sind wirklich beim Punkt geistiges Eigentum, ein Kernproblem, das geistige Eigentum als Begriff, das sich in der digitalen Zeit grundsätzlich verändert hat und das sehr umstritten ist. In diesem Zusammenhang ist mir einfach aufgefallen, dass sich wirklich ein sehr, sehr großer Teil des Widerstands oder des Malaise, des Unwohlseins, wie Christian Laux gesagt hat, gegenüber ACTA kristallisiert an diesem Artikel 27, geistiges Eigentum im digitalen Umfeld. Und da sind ja schon große Ängste, die sich da manifestieren, eben die Angst, dass der Staat dann in die Privatkorrespondenz beispielsweise eingreift oder herumschnüffelt in der Privatkorrespondenz. Aus dem zitierten Anonymous-Video beispielsweise, da habe ich einen Satz notiert, in ACTA werden Sätze oder Teile von Sätzen urheberrechtlich geschützt. Die Sprache würde sich unweigerlich auch verändern. Also man kommt einerseits von vernünftigen Argumenten bis zu ganz absurden Argumenten. Man ist hier, Aufklärung tut Not, haben Sie gesagt, Nicole Pfister, man ist hier wirklich auf einem sehr sumpfigen Gelände. Die politisch aufgeheizte Atmosphäre, Beispiel das Institut für geistiges Eigentum, darf nicht an dieser Debatte teilnehmen. Das sagt uns ja schon einiges darüber aus, wie die Gesellschaft in diesem Punkt sehr, sehr schwankend ist im Moment. Nicole Pfister.
Es geht doch darum, dass das urheberrechtlich geschützte von professionellen Kulturschaffenden, die vertrete ich, geschützte Werke gibt und die natürlich auch sich entwickeln. Und es ist jedem Künstler freigestellt, auch nach heutigem Urheberrecht seine Werke selbst ins Internet zu stellen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist nicht richtig, und das ist da, glaube ich, da sind wir uns sogar, nehme ich an, einig, es ist eben nicht richtig, dass sie illegal genutzt werden, wenn der Künstler nicht damit einverstanden ist. Und das ist das Problem. Und wir haben in der Schweiz ja beispielsweise für den Download zumindest, das ist eben auch die Frage, da muss man eben auch aufklären, für den Download ist es ja in der Schweiz sogar so fortschrittlich, dass für den privaten Nutzen, dass das ja erlaubt ist. Also ich denke, da muss man schon auch unterscheiden. Wir haben eigentlich ein relativ modernes Urheberrechtsgesetz.
Und ACTA behandelt, wie wir jetzt schon mehrfach betont haben, eben den kommerziell orientierten Gebrauch von kopierten oder gefälschten Waren. Aus Juristenkreisen kommt ja auch heftige Kritik an ACTA. Ein Zitat des Rechtsprofessors Metzger aus Hannover, da steht, ACTA setzt einseitig auf Sanktionsmöglichkeiten, ohne die Rechtsschutzgarantien der Bürger ausreichend zu erwähnen. Ich denke, ein bedenkenswertes Argument. Wir kommen zur Schlussrunde. Dieses Spannungsfeld zwischen einerseits der böse Staat, der sanktionieren kann, oder das böse ACTA, das nur straft, und andererseits die Bürger zu wenig schützt vor gesetzlichen Sanktionen, könnte das der gemeinsame Nenner sein, der Vorbehalte, die Sie drei gegenüber ACTA haben? Walter Sagletli?
Also ich könnte diese Vorbehalte grundsätzlich unterstützen. Ich habe aber noch einen weiteren Vorbehalt. Wir haben in der ganzen Debatte jetzt eben nur über das geistige Eigentum gesprochen, aber eigentlich ist das ein Artikel von vielen. Und ACTA ist ja eigentlich nichts anderes als ein Abkommen, das die Durchsetzung eines vorher geschlossenen internationalen Abkommens, das TRIPS heißt, wo es um das geistige Eigentum geht und Markenschutzrechte, dass das quasi festschreiben und definieren soll. Und da gibt es eine zusätzliche, grundsätzliche Kritik aus meiner Sicht. TRIPS wurde im Rahmen der WTO des Instituts für geistiges Eigentum auf Weltebene ausgehandelt. Da waren alle Staaten quasi am runden Tisch. Wir haben dabei als linker Seite immer kritisiert, dass die Entwicklungsländer zu wenig stark vertreten waren, aber immerhin, sie waren am Tisch. Und jetzt ACTA, wo es um die Durchsetzung eines solchen Abkommens geht.
Da sind dann Schwellenländer nur Marokko und Mexiko.
Da sind die Schwellenländer und die Entwicklungsländer überhaupt nicht vertreten. Und mir scheint es, wenn man wirklich eine vernünftige Durchsetzung will und wenn man auch im Interesse der Kulturschaffenden quasi nicht irgendwelche Schlupflöcher, quasi Cayman Islands für gewerblichen Gratis-Download von urheberrechtlich geschützten Inhalten schaffen will, dann muss man sowieso eine weltweite Lösung heranbringen, die aber aus meiner Sicht eben nicht im Bereich der Kriminalisierung, sondern im Bereich der Entschädigung Lösungen aufzeigen muss.
Vielen Dank, Balthasar Glättli. Nicole Pfister, Ihr Schlusswort zu ACTA und den Vorbehalten.
Wie gesagt, also wir als Kulturschaffende, wir prüfen natürlich unsere Fragen, die das ACTA-Abkommen betrifft. Und in diesem Zusammenhang, was unsere Prüfung ergeben hat, hat ACTA nicht grundlegende Widersprüche in sich, weil das Schweizer Recht in ACTA gemäß den Abklärungen, die wir gemacht haben, soweit in Ordnung ist und nicht, also sogar das ACTA-Abkommen übersteigt. Aber wir sind einfach der Meinung, und das ist das Problem, wir wollen eben nicht, dass das ACTA-Abkommen diskutiert wird, sondern wir sind der Meinung, wir müssen eben das diskutieren, was der Bundesrat, Stichwort Bundesrätin Sommaruga gesagt hat, nicht diskutieren will. Wir brauchen einen Masterplan für das Urheberrecht im digitalen Zeitalter. Ob das Urheberrecht dann verändert werden muss oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber wir brauchen einen Masterplan, wie wir weitergehen, und das fordern wir.
Vielen Dank, Nicole Pfister. Christian Laux, ACTA und die Vorbehalte.
Wenn das Gesetz in der Schweiz unverändert bleibt, auch nachdem es ACTA gibt, besteht kein Grund zur Aufregung. Dann hat nämlich die Schweiz nach wie vor ein sehr liberales Urheberrecht, das der modernen Welt halbwegs angemessen ist oder sogar recht gut entgegenkommt, mit sehr viel Wahlmöglichkeiten, insbesondere Wahlmöglichkeiten der Urheber. Ich spreche hier die Zustimmung an. Und wenn es also dabei bleibt, dass das IGE mit der Einschätzung so bleibt, wie es jetzt steht, und es am Schluss keine Gesetzesänderung gibt, dann können wir relativ entspannt in diese Diskussion sehen. Wenn es Verschärfungen gibt, dann wäre das ein Schritt in die falsche Richtung. Es würde das Unwohlsein in der Urheberrechtskultur verstärken, und das wäre schade.
Christian Laux, Nicole Pfister, Balthasar Glättli, vielen Dank für diese Diskussion.
Pro und Contra ACTA. Über das umstrittene Abkommen diskutierten unter der Leitung von Raphael Zinder Nicole Pfister-Fetz, Geschäftsführerin des Verbands der Autorinnen und Autoren der Schweiz, dann der Zürcher Immaterialgüterrechtler Christian Laux und der grüne Nationalrat Balthasar Glättli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.